Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Herzlich willkommen zu einem Tacheles mit Professorin Irene Bertschek, Leiterin des Forschungsbereichs Digitale Ökonomie am Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, kurz ZEW. Frau Bertschek, die Bundesregierung hat die Digitalisierung verschlafen. Dieses ziemlich verheerende Zeugnis wurde ihr im Handelsblatt im vergangenen Frühling 2018 ausgestellt, aber auch von der Expertenkommission für Forschung und Innovation im vergangenen Jahr. Ist sie denn inzwischen aufgewacht?
Ja, ich denke, aufgewacht ist sie auf jeden Fall, schon länger sogar. Aber es gibt einfach noch zu viele Bereiche, wo wenig bis gar keine Fortschritte stattfinden.
Sie sind ja seit Mai selbst Mitglied in der besagten Expertenkommission für Forschung und Innovation, kurz EFI genannt. Die berät die Bundesregierung. Seit diesem Gutachten 2018 hat es ein neues gegeben, 2019. Tut sich denn seitdem nicht nur einiges, sondern genug und vielleicht sogar noch das Richtige?
Es tut sich auf jeden Fall sehr, sehr viel. Es gibt sehr viele Strategien, die die Bundesregierung entwickelt hat und weiterentwickelt. Es gibt viele Ziele, die definiert werden. Aber es fehlt zum Teil noch an der Umsetzung, damit man hier Schritte vorankommt.
Aber das, was man angedacht hat, was man dann umsetzen muss, geht schon in die Richtung dessen, was Sie intelligente Förderung nennen würden.
Ja, durchaus. Also die Ziele, die gesetzt wurden und auch die Maßnahmen, die vorgenommen werden, um diese Ziele zu erreichen, gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es bedarf eben jetzt der Umsetzung dieser Maßnahmen und zum Teil bedarf es auch noch gezielterer Maßnahmen.
Nun ist Geld nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Es gibt das Ziel, vorgegeben von der Bundesregierung, 3,5% der Wirtschaftskraft zu investieren in Forschung und Entwicklung. Da ist man noch nicht. Aber ist es denn als Ziel genug? Andere Länder investieren da deutlich mehr.
Sicher kann man diese Zahlen immer weiter höher setzen. Zunächst mal ist es wichtig, dieses Ziel zu erreichen. Die Bundesregierung hat nun aber auch beschlossen, und das war auch eine Forderung der EFI-Kommission sowie auch anderer Institute wie beispielsweise auch das ZDW, die steuerliche F&E-Förderung endlich einzuführen, also insbesondere kleine und mittlere Unternehmen dabei zu fördern, wenn sie selbst Forschung und Entwicklung tätigen, dies dann auch steuerlich zu fördern.
Ein Teil der Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, ist auch eine Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen, also bahnbrechenden Innovationen, einzurichten. Auch das war eine Forderung der Expertenkommission. Was soll und muss so eine Agentur können, denn mindestens 1 Milliarde Euro sollen über sie in den kommenden 10 Jahren investiert werden.
Ja, wichtig ist, dass so eine Agentur unabhängig ist, also nicht politisch beeinflusst wird, dass sie die richtigen Köpfe zusammenbringt, um letztlich gute Ideen auch zu bewerten und dann zu fördern. Es ist ja jetzt auch eine Findungskommission eingesetzt worden, die ein Direktor für die Agentur für Sprunginnovation gefunden hat. Das ist Rafael Laguna de la Vera, also eine Person, die sowohl in der Start-up-Szene sehr bekannt ist und erfahren ist und gute Erfahrungen eben hat mit der Entwicklung neuer Ideen. Und es wird jetzt darauf ankommen, welche Person man noch dafür gewinnt, für die Agentur tätig zu werden und dann gute Ideen wirklich zu bewerten, zu identifizieren und dann letztlich auch zu fördern. Und da ist es wichtig, dass dann auch die entsprechenden Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen.
Nun kann man Innovation bekanntlich nicht bestellen. Mhm. Es ist so, dass in Deutschland die Innovationskraft offenbar erheblich nachgelassen hat. Also Deutschland war lange unter den Top 3 bei den Anmeldungen von Patenten. Heute meldet China 7-mal mehr an. Und es gibt auch immer weniger bahnbrechende Innovationen, die aus Deutschland kommen. 1980 war das noch jedes zweite Patent und heute ist es nur noch jedes fünfte. Also wie gesagt, Geld alleine tut's nicht. Was muss noch passieren?
Ja, wichtig ist, dass Talente im Land gehalten werden oder nach Deutschland geholt werden, die auch dazu beitragen, neue Ideen und Innovationen zu entwickeln. der Vergleich, den Sie gerade genannt haben mit China, hinkt natürlich immer ein bisschen, ja, weil man China allein durch seine schiere Größe in der Lage ist, mehr Patente anzumelden.
Gut, aber man China lange verspottet, sozusagen als Copycat, also diejenigen, die nur alles nachbauen. Und da hat sich einfach was verändert. Das muss man aus diesen Zahlen schon herauslesen.
Das ist richtig, aber die reine Quantität ist auch nicht immer gleich Qualität eines Patents. Ja. Also wichtig ist ja nicht nur, dass ein Patent angemeldet wird, sondern dass ein Patent auch zitiert wird in anderen Patenten, also dass andere Erfindungen Bezug nehmen auf dieses Patent. Und insofern sollte man sich da auch immer dann weitere Zahlen anschauen, wenn man die Innovationskraft vergleicht. Aber Sie haben sicherlich recht, dass die Innovationskraft in Deutschland zum Teil zurückgegangen ist, dass es zum Teil auch schwieriger wird, neue Ideen zu entwickeln, weil einfach auch schon viel entwickelt wurde, ja. Und dass immer mehr Input, Innovationsausgaben getätigt werden müssen, um dann letztlich auch einen Output zu generieren. Und da ist eben wichtig, dass die finanziellen Mittel da sind, dass die Talente da sind und dass auch der Freiraum da ist, Innovationen zu entwickeln und auszuprobieren. Ja. Und da sind wir dann auch zum Beispiel beim Thema, von dem man im Bereich der Digitalisierung oft spricht, das sind die sogenannten Experimentierräume, dass man eben auch Räume schafft, um neue Ideen auszuprobieren in gewissem Rahmen, bevor sie dann in die Realität umgesetzt werden.
Sie haben Fachkräfte angesprochen. Da zeichnet sich ja ab, dass der Fachkräftemangel in dem Bereich nicht etwa kleiner wird, sondern wahrscheinlich eher größer. Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat festgestellt, dass schon heute 40.000 Informatiker fehlen. Das sind doppelt so viele wie vor 3 Jahren. Und gleichzeitig ist aber im vergangenen Jahr die Zahl der Informatikstudienanfänger gesunken. Wie kann das sein?
Ja, wie kann das sein? Also, dass der Bedarf steigt, das ist, glaube ich, nicht überraschend. Weil
nein, aber sehen denn diejenigen, die sich auf den Weg ins Berufsleben machen, nicht, wie groß der Bedarf ist? Warum zieht es sie nicht in diesen Bereich?
Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Also man muss natürlich dazu sagen, es gibt auch viele Studienabbrecher oder Menschen, die im IT-Bereich tätig sind, die kein abgeschlossenes Studium haben. Ja, es gibt immer noch sehr viele Quereinsteiger in diesem Feld. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass in den Schulen noch zu wenig getan wird, um junge Menschen für diese Fächer, es geht ja nicht nur um Informatik, sondern auch um die MINT-Fächer insgesamt, also auch Maschinenbau, Naturwissenschaften, die jungen Menschen für diese Fächer zu begeistern. Und ich denke, dass man da viel früher einfach ansetzen muss, Informatik früher zum Pflichtfach machen sollte in den Schulen, damit auch gewisse Vorstellungen, damit die Menschen Vorstellungen davon bekommen, wie so ein Berufsbild am Ende aussehen kann und die dafür zu begeistern. Und da wird noch zu wenig getan.
Inwieweit hat die Tatsache, dass wir da so ein bisschen hinterherhinken, auch kulturelle Aspekte, will sagen Risikokultur? Wir haben vielleicht weniger Risikobereitschaft als anderswo. In Zahlen sieht man das zumindest bei der geringen Anzahl von Wagniskapital, das in Deutschland zur Verfügung stellt. Gerade mal 1 Milliarde war es 2017 zumindest und in den USA fast 64 Milliarden. Und es gibt auch nicht sowas wie eine Kultur des Scheiterns in dem Sinne, also einfach mal ausprobieren und gucken, was bei rumkommt. Also haben wir auch ein bisschen ein kulturelles Problem?
Ja. Das ist sicherlich so, dass wir in Deutschland zum Perfektionismus neigen. Das Ingenieurswesen ist ja auch ein Bereich, in dem Dinge entwickelt werden, die möglichst perfekt sein sollen, bevor sie auf den Markt kommen. Das heißt, man möchte Scheitern möglichst vermeiden. Und das ist in den USA oder auch in anderen Ländern sicherlich nicht so. Also gewisse kulturelle Aspekte spielen da sicherlich eine Rolle.
Und vielleicht auch sowas wie das, was die Bundesregierung in ihrer Strategie für die Entwicklung künstlicher Intelligenz einen demokratischen Anspruch auch im Zusammenhang mit dieser Technologie nennt. Da heißt es, es soll eine verantwortungsvolle und gemeinwohlorientierte Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz angestrebt werden. Das heißt also, man will sehr wohl bedenken, was man da tut und hat vielleicht berechtigterweise, vielleicht ist das auch was Positives, gewisse Hemmungen, alles zu tun, alles zu entwickeln, was möglich ist?
Ja, das ist sicherlich ein Unterschied beispielsweise zu den USA oder auch China, wo man ethische Aspekte der künstlichen Intelligenz erstmal eher ausblendet, ja, und einfach schaut, was geht, was kann man entwickeln, relativ schnell mit Lösungen auf den Markt geht, während man in Deutschland eben diese Bedenken hegt, dann auch alle ethischen Aspekte abdecken möchte und bevor man sozusagen die schnelle Lösung sucht, ja, und also eben die Tendenz zu perfekten Lösungen, nicht unbedingt zu schnellen Lösungen, aber manchmal sind halt schnelle Lösungen einfach wichtiger, ja, und das ist in Deutschland sicherlich ein Hemmnis, ja.
Wo sehen Sie denn jetzt die vordringlichsten weiteren Aufgaben der Politik, jenseits der Finanzierung und der finanziellen Förderung, über die wir schon gesprochen haben? Ist es in erster Linie die Zurverfügungstellung oder die Weichenstellung dafür, dass wir überall schnelles Internet bekommen? Das ist ja verrückt, wenn man OECD-Zahlen liest, dann sind wir auf Platz 28 von 32 der industriellen Länder, was schnelles Internet angeht, und auf Platz 20 von 28 EU-Mitgliedern.
Ja, das ist sehr bedenklich. Und das ist also sicherlich nicht alles die digitale Infrastruktur bzw. schnelles Internet, aber man muss wissen, dass es einfach eine essentielle Voraussetzung ist für alle digitalen Anwendungen, ja, mobile Anwendungen, Cloud Computing, Big Data, maschinelles Lernen. Das sind die Anwendungen, die auch schnelle Internetverbindungen benötigen oder auch Industrie 4.0, autonomes Fahren, ja. Und das heißt, wenn diese Infrastruktur als Voraussetzung nicht da ist, dann können eben auch die entsprechenden Anwendungen nicht laufen, wie gewünscht, ja. Und das finde ich schon bedenklich, dass Deutschland sich so schwer tut, da voranzukommen. Es ist ja nicht so, wie Sie vorhin gesagt haben, Geld ist nicht alles, dass auch hier nicht unbedingt es an Geld mangelt. Der Bund hat ja da auch Gelder zur Verfügung gestellt, die von den Kommunen dann abgerufen werden müssen. Aber da sind die Antragsverfahren zum Teil so bürokratisch, dass das Geld eben zum Teil gar nicht abgerufen wird.
Ja. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass man sich in Deutschland oder in Europa nicht von digitaler Infrastruktur Dritter abhängig oder zu abhängig macht? Erinnern Sie an die aktuelle Diskussion um die Beteiligung des staatsnahen Kommunikationstechnologiekonzerns Huawei beim Ausbau vom 5G.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Zum einen kann es ja durchaus sehr effizient sein, Komponenten von chinesischen Anbietern einzukaufen, ja, anstatt die jetzt selbst herzustellen. Auf der anderen Seite kann es Sicherheitsrisiken bergen.
Wie sehen Sie es denn? Birgt es? Sehen Sie mehr Risiken als Chancen?
Also ich persönlich sehe mehr Chancen als Risiken, aber ich denke, man kann versuchen, die Risiken einzugrenzen, ja, durch bestimmte Auflagen oder durch bestimmte Tests und durch bestimmte Restriktionen. Man kann natürlich auch selbst Infrastruktur aufbauen. Das wird ja jetzt auch im Kontext einer Cloud, einer europäischen oder deutschen Cloud diskutiert, die entwickelt werden soll, ja, um sich nicht abhängig zu machen von chinesischen oder US-Anbietern. Aber auch hier ist die Frage, ist es effizient, dies zu tun? Und wenn, dann muss man eben auch schnell vorankommen, die relevanten Akteure wirklich in ein Boot holen und diese Idee dann auch möglichst schnell umsetzen, ja. Und dann kann man seine eigenen Standards setzen für sicheren Datentransfer.
Das zum Stichwort Infrastruktur. Aber die Politik muss natürlich auch bei sich selber anfangen, was Digitalisierung angeht. Denn die digitale Verwaltung, der Online-Service mehr oder weniger aller staatsbürgerlichen Aspekte, wie man es von Estland kennt, das ist in Deutschland Zukunftsmusik.
Ja, das haben Sie absolut recht. Das ist unterirdisch. Auch hier die Platzierung im EU-Vergleich liegt Deutschland hier auf Platz 24 von 28. Und was besonders bedenklich ist, die Platzierung wurde in den letzten Jahren eher schlechter, besser. Das heißt, andere Länder ziehen auch vorbei. Es gibt immer noch wenig Dienste, die online angeboten werden. Die Dienste sind also zum Teil sehr lückenhaft, wenig durchgängig und auch wenig nutzerfreundlich, ja. Und natürlich ist es in Deutschland ein Problem oder ein Hemmnis, dass wir ein föderales System haben. Das heißt, die Bundesländer haben ihre eigenen Verwaltungssysteme, die Kommunen, der Bund, und die müssen miteinander verzahnt werden. Und das ist sicherlich schwieriger als in einem Land wie Estland. Gleichwohl ist nun auch schon recht viel Zeit verstrichen. Und man ist bisher nicht vorangekommen. Und es wäre aber ganz wichtig, dass der Staat hier, dass die Bundesregierung hier auch ein Zeichen setzt und also beispielhaft vorangeht und sagt, wir nehmen das selbst ernst mit der Digitalisierung und digitalisieren unsere Verwaltungsdienste und dann ziehen andere eben auch hinterher.
Inwieweit ist es denn ein Problem, dass diejenigen, die so etwas befördern können, bremsen können, beschleunigen können, noch sehr stark im analogen Zeitalter verhaftet sind und vielleicht teilweise überhaupt nicht erkennen können, wie dringlich diese Entwicklungen sind?
Das mag sein, dass das so ist. Also wie soll ich sagen, es tut ja nicht unbedingt weh, ne, wenn ein Dienst nicht online verfügbar ist. Es tut nicht so weh wie andere Dinge, die vielleicht wehtun, wenn sie nicht funktionieren. Und deshalb lässt es sich da leicht sagen, ja, wir müssen das machen, aber die Welt geht nicht unter, wenn wir es nicht machen. Und ich glaube, diese Einstellung oder die Relevanz, Dienste zu digitalisieren, Verwaltungsdienste zu digitalisieren, die hat immer noch nicht diese Priorität, die sie eigentlich braucht, ja, um dann wirklich umgesetzt zu werden.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit der Expertin für Digitalökonomie, Professorin Irene Bertschek. Ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist Weiterbildung. Denn die besten Ingenieure nützen einfach nichts, wenn sie nicht gewappnet sind für die Veränderungen am Arbeitsmarkt, wenn sie nicht über digitale Kenntnisse verfügen. Ist das aus Ihrer Sicht Aufgabe des Staates, diese Weiterbildung zu organisieren oder der Betriebe oder der Gewerkschaften, der Unis, des Einzelnen?
Naja, es ist eine Mischung. In erster Linie würde ich schon die Unternehmen in der Pflicht sehen und auch die Einzelnen, die Individuen, die Beschäftigten oder Nichtbeschäftigten. Denn die wissen am besten, welche Bedürfnisse sie haben. Ja, die Unternehmen können entscheiden, wenn sie ein neues digitales System einführen, neues Software-System oder bestimmte Prozesse digitalisieren, neue Dienste anbieten, dann können sie ja auch am ehesten entscheiden, welche Kompetenzen sie benötigen und können ihre Beschäftigten dann auch entsprechend weiterbilden.
Also da liegt die Zukunft bei Entwicklungen wie zum Beispiel, dass der Autozulieferer Continental ein eigenes Weiterbildungsinstitut gründet?
Naja, er muss nicht unbedingt ein eigenes Institut gründen, aber er kann sich mit anderen Automobilzulieferern zusammenschließen und dafür sorgen, dass Weiterbildungsanbieter, und dafür gibt es ja Institutionen, dass die entsprechende Kurse anbieten, beispielsweise. Oder sich die Trainer, die Weiterbildungstrainer ins Haus holen, ja? Oder digitale Weiterbildungselemente nutzen.
Dass die Politik am einen oder anderen Eck schläft oder geschlafen hat, darüber haben wir schon diskutiert. Aber auch die deutsche Wirtschaft kriegt nicht die allerbesten Zensuren. Sie verpasst ihre Zukunft. Auslaufmodell Deutschland war ein Titel, den der Spiegel vor ein paar Monaten mal hatte. Ist es so, dass das Bewusstsein dafür, dass wir tatsächlich am Anfang oder schon mittendrin in einer neuen industriellen Revolution sind, immer noch nicht überall angekommen ist, auch bei den Unternehmen nicht, die noch immer glauben, dass Digitalisierung für sie keine Priorität haben muss?
Ich denke, das hat sich in den letzten Jahren doch sehr stark geändert. Also das Bewusstsein dafür, dass Digitalisierung ein wichtiges Thema ist, hat sich geändert. Ja, dass die Unternehmen sind sich durchaus bewusst, dass es wichtig ist. Und es gibt nicht mehr so viele, die sagen, das ist nicht mehr relevant. Ja, das hat auch eine Studie ergeben, die wir für das Bundeswirtschaftsministerium durchgeführt haben. Und da ist der Anteil der Unternehmen, die sagen, Digitalisierung ist für uns, spielt keine Rolle oder ist nicht relevant, doch in den letzten Jahren stark zurückgegangen.
Aber zurückgegangen ist gleichzeitig auch die Innovatorenquote. Also der Anteil an Unternehmen, die innerhalb von 3 Jahren mindestens eine Produkt- oder Prozessinnovation durchführen. Das passt ja dazu nicht.
Es passt zum Teil. Also es ist so, dass Innovation ist ja ein Begriff, der umfangreicher ist als Digitalisierung, würde ich sagen. Das heißt, nicht jedes Digitalisierungsprojekt ist unbedingt ein Innovationsprojekt. Viele sind es, aber nicht aus jedem Digitalisierungsprojekt entsteht ein neues Produkt oder ein neuer Dienst, ja, sondern zum Teil werden einfach Prozesse effizienter gemacht. Eine Webseite wird neu aufgesetzt, der Kundenkontakt wird digitalisiert, die Unternehmen beginnen in sozialen Medien zu kommunizieren, zu werben oder Kundenfeedback einzuholen. Das sind nicht unbedingt die Elemente, die dann auch als Innovation, als realisierte Innovation gemessen werden. Deswegen kann man das nicht unbedingt gleichsetzen. Ja. Es werden durchaus mehr Digitalisierungsprojekte jetzt umgesetzt, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war.
Was bedeuten all diese Entwicklungen, die wir im Zusammenhang mit so einer Sendung ja nur anreißen können, an radikalen Veränderungen für den Arbeitsmarkt? Der Arbeitsmarkt 4.0 ist ein anderer als alles, was wir bisher gekannt haben. Es werden eine Menge Arbeitsplätze verloren gehen. So viel steht schon fest. Aber je nachdem, welche Studie man zitiert, geht die Hälfte der Arbeitsplätze weg oder mehr noch. Die Frage ist ja, wie sieht's netto aus? Also werden unterm Strich mehr neue Jobs entstehen, als alte wegfallen? Wie sehen Sie das?
Ja, die Studien, die es bisher gibt, gehen da durchaus in unterschiedliche Richtungen. Wie Sie schon gesagt haben, es gibt diese viel zitierte Studie von Frey und Osborne für die USA, die gezeigt haben, dass fast jeder zweite Arbeitsplatz ein hohes Risiko hat, durch Automatisierung wegzufallen. Der Nachteil dieser Studie war, dass sie ganze Berufe betrachtet hat, ja, und das ist eine sehr extreme Sichtweise. Es gibt eine andere Studie, die das ZDW durchgeführt hat, die darauf basiert, dass Berufe aus unterschiedlichen Tätigkeiten sich zusammensetzt und dass ein und derselbe Beruf auch in unterschiedlichen Jobs unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Also beispielsweise eine Hotelkauffrau kann in einem Hotel nur an der Rezeption tätig sein und interaktive Tätigkeiten durchführen, in einem anderen Hotel beispielsweise auch für den Einkauf und die Rechnungsstellung und so weiter zuständig sein. Ja? Und wenn man diesen tätigkeitsbasierten Ansatz zugrunde legt, dann sieht die Welt nicht so negativ aus, dann zeigt sich, dass nur 9% der Arbeitsplätze in den USA und 12% in Deutschland gefährdet sind, automatisiert zu werden. Aber selbst das ist nur die eine Seite, was bei der Analyse oft nicht berücksichtigt wird, dass es noch andere Wirkungskanäle gibt. Durch Digitalisierung entstehen ja auch neue Produkte und Dienste, ja, und das schafft neue Nachfrage und dann auch neuen Bedarf an Beschäftigung. Und wenn man diese Wirkungskanäle alle zusammen betrachtet, dann ist der Nettoeffekt eher positiv.
Das sehen andere anders, zum Beispiel in den USA Richard Baldwin. Der hat in seinem Buch Globotics Upheaval gesprochen von Entwicklungen, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben, indem er sagt, das Zusammentreffen der Globalisierung, er spricht von einer zweiten Welle, die da rollt im Moment, mit dem technologischen Fortschritt im Bereich Digitalisierung und Robotik, wird noch viel mehr Bewegung in das Outsourcen von Arbeitsplätzen kommen. Und es wird da vor allen Dingen Verlierer dieser Entwicklung geben, wo es bisher eigentlich nur die Gewinner gab. Also in den Berufen, die durchaus ein hohes Ausbildungsniveau haben, vielleicht studierte Berufe sind. Wir reden hier von Juristen, wir reden von der Medizin. Also weit in die Mittelschicht hinein die Bedrohung von Arbeitsplätzen kommen kann.
Ja, natürlich, das sind alles mögliche Wirkungen.
Die Sie aber nicht sehen.
Ich sehe die durchaus, aber ich glaube nicht, dass es jetzt zur Massenarbeitslosigkeit kommt oder zu so massiven Verschiebungen, dass wir, ja, eben, dass es zur Massenarbeitslosigkeit kommt für bestimmte Berufsgruppen. Das glaube ich nicht, ja, weil es Anpassungsprozesse gibt, die hat es auch in der Vergangenheit gegeben. Natürlich kann man nicht immer alles von der Vergangenheit auf die Zukunft übertragen und wir wissen auch nicht, was in der Zukunft genau passiert. Wir können es nicht vorhersagen. Aber ich denke, dass solche Wirkungen möglich sind. Ja, das auch im Zeitalter der Computerisierung wurden ja zum Beispiel im Finanzmarktbereich die mittelqualifizierten Bankangestellten ersetzt durch den Bankautomaten. Ja, also da hatten wir auch so eine sogenannte Polarisierung der Beschäftigung. Das kann natürlich auch weiter vorangetrieben werden und mit Digitalisierungsanwendungen wie der künstlichen Intelligenz kann das dann auch höher qualifizierte Tätigkeiten betreffen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Berufe oder die Tätigkeiten, die interaktiv, analytisch, kreativ sind, ja, dass wir die immer noch zusätzlich brauchen zur Anwendung dieser digitalen Technologien.
Nur ist nicht jeder Mensch kreativ und innovativ und intelligent. Also das Schicksal der Laternenanzünder, einem Beruf, den es 500 Jahre lang gab und der dann mit der Elektrifizierung der Straßenlaternen wegfiel, da weiter zu qualifizieren, dürfte noch vergleichsweise einfach gewesen sein. Aber es ist ja nicht jeder in der Lage, jede Art von Bildung, Weiterbildung, Ausbildung zu durchlaufen.
Das ist sicherlich richtig, aber es gibt auch Berufe, also Gegenargument zu dem Offshoring, was Sie genannt haben, ist das sogenannte Reshoring, was genauso diskutiert wird in der wissenschaftlichen Literatur. Und demnach ist die Hypothese, dass zum Beispiel durch Digitalisierung und durch 3D-Druck auch Aufgaben, Tätigkeiten, die ins Ausland ausgelagert wurden in den letzten Dekaden, dass die wieder zurückgeholt werden, weil man eben durch die Technologie bestimmte Produkte günstiger im Inland herstellen kann als im Ausland. Ja? Und auch solche Effekte, und das würde ja auch Menschen betreffen, die vielleicht nicht die höchste Qualifikation brauchen, sondern auch mit einer mittleren Qualifikation dann davon profitieren würden. Und ich glaube, es gibt einfach zu viele gegenläufige Effekte, als dass man wirklich sagen kann, der Nettoeffekt ist eindeutig so oder so. Also für Deutschland gibt es eine Studie, wo die Vorhersage ist, dass in den nächsten, sagen wir, bis 2030, dass da ein leicht positiver Effekt für die Beschäftigung möglich ist.
Nochmal zurück zu den Laternenanzündern. Die sind seinerzeit dann auf die Straße gegangen, haben protestiert gegen die Abschaffung ihres Berufs sozusagen. Wir wissen, dass technologische Entwicklung immer auch Motor war für Wandel, sogar für Verbesserung von Lebensverhältnissen. Also vor 1770, fand ich eine interessante Zahl, verdoppelte sich das Pro-Kopf-Einkommen in der Welt alle 6000 Jahre, seitdem alle 50. Aber natürlich hat jede technische Innovation immer Verlierer und Gewinner. Sie fürchten nicht, dass mit dieser neuen industriellen Revolution diesmal tatsächlich mehr Verlierer als Gewinner produziert werden und dann entsprechend auch vielleicht soziale Unruhen bevorstehen?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich denke, dass man anpassen muss, dass man weiterbilden muss, ausbilden muss, ja, dass man sich darauf einstellen muss, dass die Veränderung jeden betreffen kann. Aber ich glaube, dass es bewältigbar ist, wenn die entsprechenden Akteure, also Unternehmen, Beschäftigte, Politik, Gewerkschaften, wenn die sozusagen hier an Lösungen gemeinsam arbeiten und Lösungen entwickeln, dann denke ich, dass das machbar ist, so und, wie es in der Vergangenheit auch war.
Und wenn wir unsere sozialen Sicherungssysteme anpassen, denn die sind eigentlich nicht auf solche Entwicklungen eingestellt. Also, ja, dass man zum Beispiel über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken muss, weil einfach nicht jeder Mensch mit jeder Qualifikation noch irgendwo Arbeit finden wird.
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube zunächst mal nicht, dass bestimmten Qualifikationsgruppen oder Berufsgruppen die Arbeit ausgeht, ja, sondern wie ich eben schon sagte, ich denke, dass man durch Anpassung, durch Weiterbildung, durch Entstehung neuer Jobs, es werden ja neue Jobs auch entstehen, ja, zum Beispiel im Servicebereich, ja, dass im Prinzip jeder und jede auch in der Lage sein wird, so wie bisher auch, durch entsprechende Anpassungen einen neuen Job zu finden. Es ist wichtig, dass man die Menschen dabei unterstützt, dass man sie weiterbildet, dass man ihnen Mobilität auch erleichtert zwischen Berufen und zwischen Branchen. Es wird auch Verschiebungen zwischen Branchen geben. Und die haben wir ja auch in anderen Bereichen, siehe Kohlebergbau. Ja, da haben wir jetzt keinen technologischen Treiber, aber wir haben andere Gründe dafür, dass auch hier Arbeitsplätze abgebaut werden und die Menschen irgendwie eine neue Arbeit finden müssen. Aber ich glaube nicht, dass das bedingungslose Grundeinkommen eine Lösung ist, weil ich denke, dass es auch nicht finanzierbar ist.
Also eines dürfen wir jedenfalls festhalten. Ja. Ihr Job als Expertin für Digitalökonomie dürfte als sicher gelten. Wir redeten Tacheles mit Professorin Irene Bercek vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.